Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Hier geht's um Boote, Segelpraxis, Menschen und Abenteuer. Um alles, was ihr über das schönste Hobby der Welt wissen müsst. Segeln für die Ohren.
Heute unterhalten wir uns mit einem Landwirt. So ein Typ in Gummistiefeln mit Trecker und sauseligen Haaren. Wir müssen aber auch sagen, dass dieser Landwirt zweimal Bronze gewonnen hat, Weltmeister, Europameister und eigentlich kein Bauer, sondern Segelprofi ist. Erik Heil ist der erste deutsche Skipper in der Sail-GP-Klasse. Für alle, die das nicht kennen, das sind 50-Fuß-Katamarane, sowas wie die Formel 1 auf dem Wasser, die rasen mit bis zu 100 km/h. Zum Beispiel unter der Golden Gate Bridge durch oder durch den Sydney Harbour. 10 Boote aus aller Welt, die bei Monster-Events vor teilweise 20 bis 30.000 Fans atemberaubende Rennen segeln. Erik, herzlich willkommen zum Podcast der Yacht.
Hallo, freue mich da zu sein.
Wie fühlst du dich als Bauer? Also ich weiß, Bauer klingt immer so schrecklich, sagen wir lieber Landwirt. Wie fühlst du dich damit?
Gut, also ich bin gerne hier, ist im Grunde ja 3 Minuten vom Olympiastützpunkt weg. Mhm. Also ein bisschen mit der Beweggrund, warum wir hier hingezogen sind. Aber ja, ich hatte das früher mit, also ich mag im Grunde neue Projekte gerne und die Vielseitigkeit an Themen, die da auf einen zukommen. Und das habe ich früher in der Olympiakampagne gespürt, das habe ich irgendwann beim Medizinstudium gespürt, das habe ich bei dem Projekt hier gespürt und das spüre ich jetzt auch bei der SailGP. Deswegen bin ich gerade ganz happy.
Mhm. Für alle Nicht-Kieler müssen wir erklären, du wohnst in Strande, das ist so ein bisschen, also eigentlich direkt das Dorf neben Kiel, du kannst in den Olympiahafen von Kiel gehen, von dir aus. Und bist da jetzt seit 3 Jahren, lebst da in einem alten Pferdestall, den du teilweise auch umgebaut hast. Ist das etwas, was für dich total wichtig ist, dass du bodenständig bleibst, weil du eben auf Events auf der ganzen Welt unterwegs bist? Ich habe es eben gesagt, Golden Gate, Sydney Harbour und wo ihr überall seid. Ist das für dich etwas, was dich erdet?
Es ist auf jeden Fall ein Ruhepol, aber momentan ist ja hier noch so viel zu tun. Ja. Es bringt fast mehr Action mit sich, hier auch parallel noch was zu machen, als dass es Ruhe reinbringt grundsätzlich.
Wir kennen uns seit vielen Jahren, weil ich damals Reporter bei der Kieler Woche war. Und ich erinnere mich an eine Szene, da hattest du die Kieler Woche gewonnen und bist an unserem Boot, wo wir gerade live kommentiert haben, vorbeigefahren, bist ins Wasser gesprungen und dann bei uns an Bord. Erinnerst du dich an die Szene?
Nee.
Na okay, also wir fanden die legendär, aber wahrscheinlich machst du sowas häufiger. Und ich habe dich irgendwie über Jahre so begleitet und gesehen, wie du dich entwickelt hast, was für ein unfassbar guter Segler du geworden bist. Und jetzt bist du in der SailGP. Das ist tatsächlich sowas wie die Formel 1. Hättest du damals je gedacht, dass du wirklich ja so dem Segelsport erhalten bleibst und nicht irgendwann ein normales, in Anführungsstrichen, Leben einschlägst?
Ich meine, als wir Kieler Woche gewonnen haben, das war 2014, mhm, glaube ich, da war Segeln noch mein Ein und Alles. Und als dann nach den ersten Spielen so ein bisschen die Denkzeit losging, was machen wir eigentlich noch weiter und wie geht's weiter? Und da hatte ich schon den Gedanken, dass es möglicherweise eine professionelle Segelkarriere auch wird. Mhm. Hab's versucht und bin geraten an ein GC32-Projekt, mhm, mit einem Eigner. Und ja, das war nicht so leicht in der Konstellation, mit dem Eigner selbst auch und mit dem Projekt, sodass ich gesagt habe, nee, bei sowas, also wenn das professionelle Segeln ist, dann bin ich da raus. Also mhm, dann gucke ich mal was an. Dann habe ich 2017 angefangen, Medizin zu studieren da ein bisschen durchgezogen und parallel die zweite Olympiakampagne mit Thomas, sodass es nicht weggestrichen war, aber erstmal wurde es auf Hold gesetzt, die Idee, professionell zu segeln, mhm, langfristig. Mhm.
Hat sich dann geändert, ne? Plötzlich bist du einer der bekannteren Segler geworden und segelst in dieser Klasse.
Genau, wir haben dann 2019 ist ja die Liga entstanden, die SailGP. Und Russell Coutts hat sich dann direkt an mich gewandt, als das mehr oder weniger losging. Und wir haben ein bisschen hin und her geschrieben zu dem Thema deutsches Team. Mhm. Wir waren noch mitten in der Olympia-Kampagne und haben ihm klargemacht, dass wir in Sachen Sponsorensuche da keine große Hilfe voraussichtlich sein werden und dass das über jemand anders laufen muss. Und dann lief das über eine Agentur in München, die so ein bisschen das Zepter in der Hand hatten. Und ja, da ist über 2, 2,5 Jahre nicht wirklich was passiert. Waren hier und da mal Gespräche, aber keine Unterschrift unter, mhm, dem Vertrag. Es läuft aber das LGP so, das ist wie ein Rennstall, den man kauft, wie bei der Formel 1. Und dann gehört jemand der Rennstall. Bei uns ist das der Thomas Riedel.
Genau, aber gemeinsam, was man eben auch sagen muss, mit Sebastian Vettel, ne?
Genau, mit Sebastian Vettel.
Vierfacher Formel 1 Weltmeister.
Ja, und ein wirklich cooler Charakter. Also,
ja, glaube ich.
Ist auf jeden Fall ein Aushängeschild unseres Teams. Aber genauso Thomas, auch ein gigantischer Charakter. Also ich bin momentan sehr glücklich mit den Leuten, die wir im Team haben. Ja, und dann haben wir diese Option gehabt, nach den Spielen nochmal mit Russell ins Gespräch zu gehen. Und dann hat Russell parallel den Thomas Riedel, der den America's Cup, den Formel 1 und den ganzen Broadcast macht von vielen Sportevents weltweit, angesprochen, ob er nicht Interesse hätte oder einen Case bauen könnte, ein deutsches Team langfristig an die Startlinie zu bringen. Und dann sind diese beiden Projekte fusioniert 2023 im Herbst. Und dann ist da auch ein bisschen Ruhe reingekommen, weil er noch nicht so richtig seine Vision zusammen hatte, wie das am Ende gut funktioniert. Und als dann Sebastian mit an Bord gekommen ist, da hat er den Mut in die Hand genommen und hat gesagt, er geht auch mit Sebastian zusammen, das finanzielle Risiko, so ein Projekt groß zu ziehen.
Jetzt hattest du jahrelang Tommy Plößl als deinen Partner. Warum haben sie dich genommen und nicht ihn oder euch zusammen? Oder was ist da passiert?
Wir sind 20 Jahre zusammen gesegelt, bisschen mehr sogar.
Ihr habt eine klassische Segelehe gehabt.
Ja, wir haben auch zusammen angefangen. Wir waren zusammen im Simulator.
Jetzt für die SailGP, ne? Zusammen angefangen.
Genau, ja. Genau. Wir hatten im April, letztendlich gab es dann für uns zwei Optionen, ob wir für die Saison 4 starten oder Saison 5. Mhm. Und die Saison 5, die geht jetzt im November los und die Saison 4, die ging eben im Juni los. Und wir haben im April noch da gesessen und wussten nicht, was machen wir jetzt, weil wir eigentlich organisatorisch noch nicht so weit waren, dass wir mit dem Projekt loslegen können. Und ich glaube, es war schon die richtige Entscheidung, weil wir waren jetzt das einzige Team, was so neu dazugekommen ist. Und der Fokus lag auf uns und wir haben auch Trainingstage bekommen, ein paar. Und deswegen war das vielleicht auch alles ganz gut, aber auch ein bisschen hektisch. Und deswegen war auch der Schritt für Thomas zu kurzfristig. Der war mit uns im Simulator und danach hatte er schon Schwierigkeiten, sich aus dem Beruf so kurzfristig rauszuziehen. Der ist Ingenieur und arbeitet bei Reckmann. Ja, war nicht voll committed. Und deswegen hat das dann eben, haben wir ihn auch nicht im Team. Ja.
Ja, schade. Das heißt, du segelst zum ersten Mal eine größere Geschichte ohne ihn, ne?
Ja, ich bin GT32 auch ohne ihn gesegelt und den Youth America's Cup auch. Aber genau, eigentlich schon mehr oder weniger die große Kampagne das erste Mal ohne ihn. Aber ich bin auf der anderen Seite nicht nur unglücklich darüber, weil wir haben auf dem Boot, wir haben relativ wenig Trainingstage und müssen viel an Personen entwickeln. Wären wir nur neue gewesen, dann wären wir diese Saison gnadenlos hinterhergesegelt und wir hätten diese Lernkurve einfach extrem verlangsamt. Deswegen bin ich ganz glücklich, dass es sich so entwickelt hat, wie es sich am Ende entwickelt hat. Und dass wir ein paar erfahrene Segler mit zusätzlich ein paar neuen Seglern kombiniert haben, um da eine beschleunigte Lernkurve zu erreichen.
Ich habe gerade natürlich nochmal geguckt, mich vorbereitet auf dieses Gespräch, habe gesehen, ihr seid Vorletzter. Immerhin, ich glaube, vor den Österreichern.
Schweizer.
Oder den Schweizern, genau. Und gibt man dir Zeit, dass du dich entwickeln kannst? Sagt Thomas Riedel da, nee, der Kerl ist ein Wahnsinnssegler, wir müssen ihm nur beibringen, wie dieses Formel-1-Gerät funktioniert.
Ach, wir sind super realistisch. Also wir haben nicht mal Ergebnisziele dieses Jahr. Wir sind davon ausgegangen, dass wir mit Abstand Letzter werden in der ersten Saison. Und es läuft deutlich besser als erwartet. Wir sind jetzt in Abu Dhabi, Sydney und Christchurch sind wir, ich glaube, 5-6-5 gefahren als Ergebnisse.
Super.
Und muss eben sehen, das Boot ist was ganz Spezielles. Man hat viel mehr Computer. Ja. Man hat 150 Datenmesspunkte auf dem Boot. Man hat keine Trainingstage und man segelt im Grunde gegen die Besten der Welt in einer Serie. Und hätte mir das jemand gesagt im 49er, nach 10 Tagen auf dem Boot, okay, du trittst jetzt gegen die Besten der Welt an und wir segeln bei viel Wind mit 100 km/h Geschwindigkeit in 15-Minuten-Race gegeneinander, dann wärst du im 49er nicht mehr um Kurs gekommen. Und wir hatten Glück, dass wir ein paar erfahrene Jungs dabei hatten, die uns da geholfen haben. Die erfahrenen Jungs, so wie Slingsby, Nathan Outridge, also die großen von der Southern Hemisphere, die haben die Boote entwickelt für den Kap in Bermuda und haben im Grunde mehr als 700 Tage auf den Booten. Deswegen muss man realistisch sein und auch nicht
Ja.
arrogant, dass man erwartet, man würde die Jungs schlagen in den ersten Jahren. Und so ist auch unser Herangehen. Wir optimieren alles in Richtung Lernen. Und wie
Ja.
lernen wir am schnellsten? Und wir stellen dem alles, also den Lernen stellen wir alles an. Deswegen haben wir auch, wenn wir Trainingstage haben, die direkt vor der Regatta liegen, dann werden die Trainingstage bis auf die letzte Stunde vorm Schlafen gestretched. Auch wenn wir dadurch eine schlechtere Performance vielleicht bei der Regatta haben, weil wir müssen einfach sicherstellen, dass wir möglichst viel lernen und schnell lernen.
Beschreib uns doch mal, wie sich so ein Ding segelt. Ich kann es mir nicht vorstellen als normaler Durchschnittssegler.
Ja, also der Wing macht einen großen Unterschied. Und der ist auch echt cool, weil die verschiedenen Elemente zueinander, wir segeln mit drei verschiedenen Wing-Konfigurationen, einer kleinen, mittleren und großen Größe.
Die ihr vor dem Rennen je nach Wetterbedingungen einstellt, oder wie?
Genau, die werden am Tag vorher bekannt gegeben. Das muss auch am Tag vorher, weil die Boote werden ja alle ins Wasser gekrannt mit dem Wing. Das heißt, man kann nicht am selben Tag noch einen Wechsel machen. Aber genau, das ist ja ein One-Design-Boot und es gibt im Grunde eine Klasse. Die Liga gibt vor, welches Setup gesegelt wird. Es gibt von uns aus, von den Skippern, gibt es nur einen Repräsentanten, der für die Skipper spricht bei den Events. Und das ist bei uns jetzt Tom Slingsby, der sozusagen ein Veto einrichten kann, wenn einlegen kann, wenn er denkt, dass es nicht korrekt ist, was das Race Committee wählt. Aber genau, dann wird entschieden, welches Setup geht ins Wasser und wir bereiten uns dann gedanklich und auch theoretisch vor, was bedeutet das für uns, wie ist das Straight Line, wie verhalten sich die Manöver und so weiter. Wir haben eine Software auf dem Boot, die auch uns ein bisschen Hilfe gibt am Start. Also die berechnet im Grunde, das ist ganz interessant eigentlich, die berechnet im Grunde, wenn du zum Start kommst, wie viel Zeit brauchst du, da gibt es eine Time to Kill, wie lange brauchst du, um zu wenden, wie lange brauchst du, um von der Zwei-Rumpf-Situation auf einen Rumpf zu wechseln,
Oh,
auf
wow.
Foiling zu wechseln und welche verschiedenen Winkel, wo kommst du raus, sozusagen.
Verrückt. Das ist diese Oracle Cloud, ne?
Die Software heißt, glaube ich, Race Guide. Aber auf jeden Fall, genau, dieses System ist relativ gut, vor allem für den mittleren Wing. Und man hat aber manche Bedingungen, da passt das nicht ganz. Da holt man auf die Time to Kill oder man verliert Zeit auf die Time to Kill. Wir verlieren meistens Zeit auf die Time to Kill, weil unsere Pops und also wie schnell man aus dem Wasser kommt und wie schnell wir zur Linie beschleunigen, noch nicht so optimiert ist wie bei anderen Teams. Deswegen müssen wir das meist so ein bisschen auf uns anpassen. Aber man hat auch Situationen, je nachdem, der berechnet das ja auch anhand des Windes. Und wenn wir relativ viele Böen und Dreher haben, dann hast du auf einmal 3, 4 Sekunden Unterschied und 3, 4 Sekunden Unterschied. Wir segeln im Grunde mit 70, 80 km/h über Linie, dann haben wir 26 Meter pro Sekunde. Und die machen dann im Grunde eine Sekunde, bedeutet am Start 26 Meter vor oder zurück sein. Das heißt, das ist auch somit die größte Challenge bei der SailGP, ein System zu entwickeln, wie man kontinuierlich gut startet und auch das Feld und die Psychologie des Fleets liest.
Es gibt natürlich im Internet unendlich viele Bilder über die SailGP und natürlich auch über euch. Und kannst du uns sagen, wie gefährlich das ist? Also klar, ihr habt einen Helm an und alles, aber ich stelle es mir teilweise, es ist ja auch teilweise so knapp, eure Manöver. Ich stelle es mir echt gefährlich vor.
Ja, das ist schwer einzuschätzen. Bei uns ist Klopf auf Holz auch noch nichts passiert, so wirklich. Passiert natürlich schon was und je mehr Wind ist, desto chaotischer wird es auf dem Kurs, weil auch alle Leute, die da segeln auf dem kleinen Kurs, wir verändern die Racegröße meistens nicht so signifikant, dass man irgendwie mehr Ruhe reinkriegt. Das heißt, wir segeln dann bei viel Wind eher Richtung 12, 11 Minuten pro Rennen und bei wenig Wind sind es da eher Richtung 15 Minuten, weil der Racekurs eben nicht in dem Maße angepasst wird. In Christchurch gab es eine Obstruction in der Mitte vom Kurs und dadurch waren im Grunde, ich glaube, 6 von 7 Teams haben gecrashed.
Echt, ne?
Und wir waren eines der 4 Teams, die davongekommen sind. Aber du übersiehst eben auch Sachen. Also wenn du auf einmal den Fokus aufs Boot mehr richten musst, dann fehlt dir eben Kapazität nach außen. Und dafür ist bei uns die Strategenposition wichtig, dass die im Grunde das Bild im Kopf behalten, wo entstehen Gefahren und wie managen wir das.
Sprecht ihr dann mit Walkie-Talkies oder wie seid ihr verbunden?
Wir haben von Riedel ein, also alle haben im Grunde von Riedel so ein Soundsystem, was heißt
Ah.
Soundsystem, Kommunikationssystem. Und ja, wir sprechen über das Kommunikationssystem. Und auch die Trainer, wir haben zwei Trainer, die sind dazu geschaltet. Also ähnlich wie in der Formel 1, da gibt es ein 6-Personen-Strategieteam an Land. Wir haben ein 2-Personen-Strategieteam an Land, die auch mit, je nachdem, was man sozusagen für ein System kreiert, mit Informationen helfen. Und die haben die Helikoptersicht, die haben im Grunde die Graphics, die aufbereiteten Graphics fürs Race, die sehen, haben ein bisschen mehr Übersicht als wir teilweise auf dem Kurs und kommen dann mit Kommentaren hier und da rein.
Kannst du was über die Kosten sagen? Was kostet so eine Kampagne?
Eine Kampagne kostet zwischen, also ein Jahr kostet zwischen 8 und 10 Millionen.
Wow.
Ja, ich glaube, davon sind 5,5 ungefähr Kosten, um die Boote um die Welt zu kriegen, um die Events zu organisieren und also es sind sozusagen Operational Costs
Ja.
von der Liga. Das heißt, das ist das, was das Team an die Liga bezahlt. Und dann, genau, dann gibt's noch Kosten für uns selbst, für
Klar.
Gehälter, für und so weiter, Reisekosten und all den Kram.
Jetzt ist es ja nicht wie früher dein Skiff, was du kurz ins Wasser schiebst und dann lossegelst und so viel im Grunde trainieren kannst, wie du willst, sondern ihr habt extrem begrenzte Trainingszeiten. Wie problematisch ist denn das für dich als Neuling? Also am liebsten würdest du doch den ganzen Tag
So ist es.
auf deiner SailGP um die Welt ballern, um das Ding kennenzulernen. Und so hast du manchmal ja nur 3 Tage vor einem Rennen Zeit, das irgendwie. Wie machst du es?
Der größte, mit Abstand der größte Nachteil von einem neuen Team. Das ist wirklich ein Nachteil. Aber wir müssen versuchen, cleverer zu sein. Die große Chance, die wir haben, sind die Daten. Man hat vollen Zugriff und das hätte ich mir auch gern fürs olympische Segeln gewünscht. Wir haben vollen Zugriff auf alle möglichen Daten von unseren Gegnern. Wir können reingucken und sehen, okay, hier in dem Rennen sind die diese und diese Segeleinstellungen überwiegend gefahren, haben in den Wänden das und das modifiziert und so weiter. Das können wir alles einsehen. Wir können auch in die Videos gucken und in den Videos haben wir sogar deren Kommunikation. Das heißt, wir können uns auch in die einzelnen Teams reindenken, warum werden welche Entscheidungen getroffen, wie werden die Manöver abgestimmt und so weiter. Und durch die Videos,
Wow.
durch die Daten haben wir das größte Potenzial aufzuholen.
Wie seid ihr untereinander mit den Teams? Seht ihr euch natürlich als Konkurrenten, aber helft ihr euch auch? Seid ihr auch Freunde? Gibt es ein paar Skipper, wo du sagst, das sind echt gute Typen, mit denen bin ich gern unterwegs?
Ich finde, grundsätzlich sind das super Charaktere. Also, ich weiß nicht, ob es die Situation schafft, dadurch, dass es keine Geheimnisse gibt. Also, es gibt ja, es ist ja alles zugänglich. Alle Kommunikation ist zugänglich, alle Daten sind zugänglich, alle Videos sind zugänglich von allen Teams. Das heißt, keiner, und es ist ein One-Design, und keiner hat Zugriff auf es ist eine, oder Tech-Teams stellen die Boote ein. Das heißt, wir haben auch keinen Zugriff, die Boote selbst, zu modifizieren. Mit irgendwelchen persönlichen, außer wir haben so ein paar Computereinstellungen, wo wir selbst eben entscheiden, okay, was für ein Twistverhalten wollen wir fürs Segel einstellen und so weiter. Was aber auch wiederum die anderen sich angucken könnten nach dem Racen. Ja. Das heißt, dadurch habe ich das Gefühl, man ist sehr, sehr offen. Und im Bootpark, das ist eine ganz andere Stimmung, als man mit manchen Leuten hatte im Bootpark im olympischen Segeln. Wo es so Richtung hier Geheimnis, da Geheimnis, ist deutlich anders und finde ich richtig cool. Also man kommt nicht so richtig zum Socializen, würde ich sagen. Das hat man im olympischen Segeln mehr, weil man mehr auf gewartet hat und die Zeit auch weniger genutzt hat. Man hat ja unbegrenzt Zeit, ne? Jetzt haben wir auch aufgrund der Nachhaltigkeitsthematik, die die Liga verfolgt, reisen wir so spät wie möglich an, wir reisen so früh wie möglich ab. Das heißt, so Situationen, die einfach existieren, wie im Café sitzen, beim olympischen Segeln warten auf die Breeze, das existiert im Grunde nicht. Wenn gewartet wird, wird ein neues Meeting reingeschoben, dann probieren wir da ein bisschen zu improven und das ist bei allen Teams so. Und jeder versucht, die letzte Sekunde aus dem Tag rauszuquetschen.
Jetzt werden diese Boote und diese riesigen Teams ja auch quer um die Welt gekarrt, kostet unfassbar viel Geld, ist auch absolut nicht umweltfreundlich und dennoch schreibt sich SailGP auf die Fahnen, powered by nature.
Ja.
Haut das hin für dich?
Ja, das ist ein bisschen ein innerer Konflikt und ich glaube, das ist für viele Sportevents grundsätzlich ein Konflikt. Und ich glaube, die Liga sagt auch nicht, dass sie an sich keinen CO2-Footprint hat. Sie, ihre Bestrebungen gehen nur dahin, dass alles, was erdenklich möglich ist, getan wird, um das so weit möglich zu reduzieren. Und ich finde es ganz cool. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es ein super Stress fürs Team. Also wir haben im Grunde die Impact League, ist eine eigene Competition, wo anhand eines verschiedene, da gibt es verschiedene Einflüsse, aber es gibt zum Beispiel einen 10-Punkte-Plan. Daily Business ist der benannt und in dem Daily Business gibt es, wie viel Müll produzierst du, das wird gewogen, wie viel Strom wird verbraucht, das wird gemessen, wann reisen die Leute an, wann reisen die Leute ab, so eine Sachen werden im Daily Business Plan kalkuliert. Dann gibt es zusätzliche lokale Partnerschaften, die Teams haben, mit Vereinen oder Organisationen und wir waren mal, also wir schaffen im Grunde Awareness für verschiedene Themen, lokale Themen auch. Und nutzen die Plattform der SailGP, um das zu tun.
Ja, das ist super. Also ihr habt auch Projekte, wo ihr wirklich was an der Umwelt tut und wo ihr Gelder frei macht und organisiert, damit eben Projekte gestartet werden können. Fühlt sich dann wahrscheinlich besser an.
Dann gibt es noch so einen dritten Punkt. Für jedes Team hat auch die Pflicht, einen Purpose für das Team festzulegen. Und wir haben Mental Health haben wir als Purpose uns gesucht und das hat mit vielen resoniert bei uns im Team. Und ja, genau, da sind wir jetzt dran und machen so eine Art Frühwarning das ist ein bisschen komplizierter zu erklären, das ganze Prozedere, aber wir bringen im Grunde diese Thematik in die Segelvereine in Deutschland und gucken, ob es Frühwarnsignale für Depressionen oder irgendwelche anderen psychischen Probleme bei Jugendlichen gibt.
Das ist auch so ein wichtiges Thema, was auch immer mehr aufkommt, weil sich immer mehr Menschen trauen zu erzählen, du, ich habe auch psychische Probleme. Wäre früher undenkbar gewesen. Also gerade zwischen uns Kerlen, ja, wo wir, ich bin ja auch so ein Performance-Typ, wir müssen ständig performen. Und natürlich habe ich mittlerweile auch einen Life-Coach, der mir sagt, hey, da bist du noch stuck, da kannst du weiter. Ich sag stuck, was auf Englisch ist. Und ist sicherlich für dich auch, wenn du nicht eine bestimmte mentale Stärke hättest und auch Schwächen bei dir erkannt hättest, hättest du niemals zwei Olympiakampagnen fahren können und würdest jetzt niemals dich diesem Druck aussetzen können, in dieser Öffentlichkeit zu sein, SailGP zu segeln, der einzige deutsche Skipper jemals in dieser Klasse zu sein. Wie hast du dich psychisch weiterentwickelt und was machst du für dich, dass du gesund bleibst und nicht ausgepowert bist in 1, 2, 3 Jahren?
Ach, ja, verschiedene Sachen. Ich bin ein Typ für Routinen. Und wenn ich zu Hause bin, da habe ich auch eine bestimmte Routine, die ich immer, und das ist der Luxus, den ich auch habe.
Erzähl mal, wie die geht.
Ja, ich stehe auf, dann gehe ich direkt raus und bewege mich 30 Minuten, egal was. Und am Ende, wir wohnen ja hier echt cool, ungefähr 800 Meter vom Wasser weg. Das heißt, ich jogge zum Wasser, dann gehe ich meistens da im Winter Eisbaden,
Geil.
dann komme ich zurück, wenn es Sommer ist, dann gehe ich hier meistens Eisbaden und dann habe ich als Pflicht eine 15 Minuten Meditation.
Wie geht die? Ist das in Stille oder ist sie geguided oder?
Bisschen Stille, genau, dann im Grunde geht der Tag so ein bisschen los. Wenn ich mehr Zeit habe, dann probiere ich noch eine Stunde irgendwas lerntechnisch reinzubringen, egal ob Medizin oder Sprache, irgendwas, was mir hilft langfristig. Das ist immer ein langer Prozess. Deswegen, das kriege ich nicht jeden Tag hin.
Nee,
Aber die
klar.
anderen Sachen kriege ich, wenn ich zu Hause bin, jeden Tag hin. Und ich brauche das auch. Und ich merke vor allem auch, meditieren bringt mir Ruhe. Und auch manchmal meditierst du ja und du hast 1000 Gedanken, manchmal kannst du ruhig sein und das zu akzeptieren, wenn man das akzeptiert, dann ist mein Gefühl, auch wenn die Gedanken unruhig sind, sie strukturieren sich irgendwie.
Genau.
Deswegen bin ich eigentlich ganz happy, es einfach zu machen, wertfrei.
Habe ich auch. Und ich habe sogar manchmal, dass aus dem Nichts diese Einsichten hochkommen über mich oder über bestimmte Situationen, die ich erlebt habe beim Meditieren. Und das ist total wertvoll. Und die kannst du nicht durch Denken kriegen, sondern die kommen plötzlich.
Ja, wie ein Wort, was dir nicht einfällt und dann, genau.
Ja, wie spannend. Auch das hat sich alles gewandelt. Ja, als ich vor 20 Jahren anfing mit Meditation, da wurde ich belächelt. ja, als irgendwie ein Freak und ein Spinner. Und heutzutage weiß man, das bringt's wirklich. Also so eher hibbeligen Typen wie mir hilft das extrem. Ich bin tausendmal fokussierter. Und das geht im Grunde allen da draußen, ob man hibbelig ist oder nicht. Irgendwie, wie du es richtig gesagt hast, das scheint die Gedanken zu sortieren. Verrückt.
Mhm.
Hast du irgendeinen Mentalcoach, der dir weiterhilft, wo du zum Beispiel, wo ich dann sage, wenn ich in bestimmten Situationen, Lebenssituationen oder Projektsituationen irgendwie hänge, hilft mir meine Coachin immer total viel weiter. Hast du sowas auch?
Nee, wir hatten im Laufe der Olympiakampagnen hatten wir hier und da immer Coaches, mhm, und haben über die Zeit immer so ein paar Systeme geschaffen. Und insgesamt sind wir hängen geblieben mit einem, der parallel auch Consultant war, also Unternehmensberater. Mhm. Und dadurch haben wir oft so Einsichten gehabt, die interessant waren, wie wir uns strukturieren, wie wir ein bisschen Unruhe in Ruhe bringen, mhm, und Struktur dazu packen. Wir waren ja eher, mit Thomas und ich waren ja eher so ein bisschen die Freestyler, und das wurde uns immer nachgesagt, dass wir Spaß über alles, mhm, setzen. Aber ich glaube, wir waren auch mit die strukturiertesten in der Kampagnenplanung zu den restlichen deutschen Projekten. Aber das war immer nicht so offensichtlich. Ich glaube aber, da haben wir relativ viel Energie und Zeit reingesteckt. Mhm. Und vielleicht ist nicht schlecht, den Eindruck auch mal auszusprechen.
Ja, man kann sich auch dieses Image nur leisten, des verrückten, lustigen Typen, die ihr beide wart, wenn man auf der anderen Seite total strukturiert und fokussiert ist.
Ja.
Zum Schluss, es gibt das Gerücht, dass die SailGP in ihrer fünften Saison, also nächste Saison, in Deutschland Halt machen könnte oder einen Stopp haben könnte. Also zum Beispiel in Kiel, weil Kiel ja Sailing City ist. Was ist da dran? Weißt du da irgendwas?
Ja, also ich glaube, dass ein deutsches Event stattfinden wird, ist ziemlich sicher.
Wow, super.
Die Frage ist noch wo.
Mhm.
Und Kiel ist eine Option. Es gibt auch noch ein paar andere, Sassnitz, mhm, Flensburg, aber ich glaube, bald ist da der Drops gelutscht. Bald haben wir da eine Entscheidung. Mhm. Mehr weiß ich aber auch noch nicht.
Ja. Erzähl uns zum Schluss noch ein bisschen was über Sebastian Vettel. Also wir alle kennen ihn, bewundern ihn. Erzähl uns was über ihn. Wie ist der? Ist der auch so wie du? Weil der wirkt eigentlich nicht so, oder wie du und Tommy damals, der wirkt eigentlich nicht so verrückt auf mich. So, dass er auch mal irgendwie echt übers Ziel hinausschießt, aber gleichzeitig halt sehr fokussiert ist. Ich glaube, mir kommt er immer sehr einfach nur fokussiert vor. Oder täuscht das?
Weiß ich nicht. Er ist schon ein witziger Charakter. Mhm. Er ist auch schon. Ich würde ihn vergleichen mit dem Philipp Buhl in Deutschland.
Ach, okay, interessant. Ja. Für alle da draußen, das ist unser Olympia-Lasersegler, der jetzt im dritten Anlauf hoffentlich endlich eine Medaille gewinnt. Ich weiß nicht, der ist, glaube ich, jedes Mal als Weltmeister zu Olympia und hat da nichts geholt, weil irgendwie die Bedingungen wirklich nicht für ihn favorabel waren. Aber das nur nebenbei.
Diesmal macht das.
Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch.
Ja, also Philipp ist auch. Er ist insgesamt ruhig, aber er ist nicht untätig, was seine Gedanken angeht. Er ist sozusagen, er arbeitet im Hintergrund und kommt da mit relativ kreativen Ideen vor. Und also er hat mich sofort an Buli erinnert. und Sebastian, genau, er ist auch ein witziger Typ in erster Linie. Mhm. Aber du merkst auch, dass er sehr lange in einem professionellen Rennzirkus gewesen ist. Also das ist das allererste, was wir erlebt haben mit ihm, war erst zu uns hier auf den Hof gekommen. Auch ganz witzig eigentlich. Als allererstes ist er dann im strömenden Regen in Kiel angekommen, auf dem Hof, erste Begegnung, gegen so einen Mammutstein gegengefahren.
Ach, Scheiße.
Hast die ganze Front da abgerissen, zumindest zerkratzt.
Und das als Formel-1-Weltmeister.
Ja, genau. Ich glaube, das war ihm auch ein bisschen unangenehm. Aber dann hat er mit der Family geschlafen in der Halle. Also echt, down to earth. Bei uns, das kannst du dir nicht vorstellen, das haben wir hier absolut sanierungsbedürftig übernommen, aber er hat sich da ganz easy, hat er sich gesagt, ich brauche nichts, wenn ich mich in die Halle stelle, bin ich happy. Und dann hat er mit der ganzen Family in so einem Sprinter in der Halle geschlafen.
Ja, super.
Und und auch fachlich, also Thomas Riedel und ich waren noch da und wir waren dann essen und nach, soll ich sagen, 15 Minuten hat er mich an die Wand gequatscht. Also was sozusagen bis also mich ans Ende meines Wissens, um ihm Fragen zu beantworten.
Wow.
Ja, und ich dachte, ja gut, zum Segeln kann ich echt viel sagen. Ich habe ja schon ein paar Jahre gesegelt. Aber er hat relativ schnell hat er sozusagen das Detail ausschöpfen wollen. Und irgendwann war ich auch relativ früh am Ende.
Interessant.
Das heißt, Die Mentalität war super interessant, genau. Und dann sieht er natürlich Sachen, die, weißt du, sowas wie Abläufe oder
Orga-Kram, den er kennt.
Genau, wenn er auf dem Wasser ist, dann sagt er nur, okay, warum läuft hier einer rum und bietet jedem Snacks an? Sachen müssen vorbereitet sein, es muss effizient gestaltet sein, damit eure Pausen kürzer sind und so weiter. Es braucht ja keiner was angeboten bekommen, was er sowieso nicht nimmt und so weiter. So denkt er, ne, in Optimierung, in Prozessoptimierung, weil er da viel gewohnt ist, was zeitsparend ist. Und auch, man, da gibt es ganz viele Parallelen wie Zeitanpassung beispielsweise. Das hat er ja durchlebt, hat für jede Stadt im Grunde der Welt fast ein Protokoll, wie viele Stunden er vorher die Zeit
Echt,
anpassen
ne?
kann, mit einer späten Anreise. Und da hat er mir gleich zu Beginn geholfen, als wir die US-Events hatten. Ja, und ehrlich gesagt, er ist ja auch schon gesegelt und hat das auch gut gemacht. Also ich glaube, er ist einfach, also die Sachen, die er macht, da fuchst er sich auch massiv rein. Und das hat man hier gemerkt, weil er hat auch in der Schweiz so einen alten Hof und hat da auch im Grunde eine Angestellte, die so ein bisschen die Maintenance-Sachen macht mit, aber macht auch viel selbst. Und das hast du gemerkt, weil wir hatten hier die gleichen Themen, den gleichen Schmerz an vielen Stellen und haben im Grunde erstmal einen halben Tag die Farmthemen ausgereizt. Deswegen, also genau, es ist ein super geiler Typ, erinnert mich ein bisschen an Bully.
Ja, spannend.
Und Liebe zum Detail und absolute Race-Performance merkt man ihm sofort an.
Wirst du bei den Olympischen Spielen da sein? Also fliegst du nach Marseille und guckst es dir an oder geht das an dir vorbei?
Ich werde wahrscheinlich von Remote mir angucken. Eigentlich wäre es schön gewesen, weil
Ja.
auch der Thomas Riedel hat auch, der macht immer so eine Location auf bei den Spielen, das heißt dann Friends of the Games. Und da lässt er im Grunde als bisschen eine Konkurrenzveranstaltung zum Deutschen Haus, würde ich fast sagen, lässt er dann mehr Leute rein. Ne? Sozusagen alle, die daran interessiert sind und Lust haben, kommen eben, dass du dich mit Freunden und Familie treffen kannst, ohne dass das eine isolierte Location ist, wo keiner rein darf.
Oh, da sneak ich mich rein, du.
Ja, das ist cool. Das ist auch in dem gleichen Stadion in Paris.
Ach, super.
Ja, das ist cool. Und da wollte ich gerne hin, aber zum einen würde ich wahrscheinlich lernen für das Staatsexamen, damit das durch ist, bevor die nächste Saison losgeht.
Puh. Erstes?
Zweites.
Oh, wow. Glückwunsch. Ja.
Ja, das wäre Anfang Oktober ganz früh. Und ich habe im Grunde den einzigen Slot, den ich sehe. Der kommt jetzt und danach, nächstes Jahr haben wir 14 Events und dann ist, glaube ich, fast der Zug abgefahren,
Ja.
was die nächsten 5, 6 Jahre angeht, zumindest. Und deswegen wollte ich es gerne durchschieben.
Ja, schaffst du.
Genau. Und wenn das nicht stattfindet, weil zum Beispiel SailGP Trainingsmöglichkeiten entstehen, was wir noch nicht wissen, dann würden wir auch im September wahrscheinlich trainieren. Das heißt, dann könnte ich mir vorstellen, dass eine Option besteht für die Olympischen Spiele. Weil da müsste
Okay.
ich das andere skippen.
Ja,
Aber ich würde es gern machen.
ja. Ja, du wirst nicht dein Leben lang segeln können und wollen. Irgendwann ist das genug und dann ist es vielleicht auch gut, ein Medizinstudium zu haben. Aber du, ich habe nichts in der Tasche. Ich habe nur einen Führerschein. Also ich sollte da gar nicht mitreden.
Aber auch ein Bootsführerschein?
Ja, alle. Du,
Siehst du?
alles, was man so braucht im Leben. Ich
Dann
bin durchgekommen.
hast du schon was.
Irgendwie durchmanövriert. Erik, vielen, vielen
Ja,
Dank.
sehr gerne.
Echt, tiefster Respekt, dass du dieses Ding gebändigt kriegst. Für euch da draußen, guckt euch ein paar Videos an, Erik Heil, SailGP eingeben. Wahnsinn, 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 dass es sowas gibt, dass man so segeln kann. Ich wünsche dir ganz viel Glück für den Rest der Saison und im nächsten Jahr, dass du möglichst viel lernst und vielleicht ein bisschen nach oben kletterst und dass diese SailGP-Klasse insgesamt noch viel, viel prominenter wird in Deutschland. Wahrscheinlich spätestens dann, wenn wir echt in Deutschland einen Stopp haben. Erik, vielen, vielen Dank.
Danke auch.
Das war der Segel-Podcast der Yacht. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an podcast@yacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren braucht, klickt unbedingt auf Meilen und Zeilen, der Abenteuer-Podcast des Delius Klasing Verlags. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.